Ihr hört es schon, Musik im Hintergrund. Heute geht es natürlich um den ESC. Zwar ein bisschen verspätet, aber es geht um den ESC. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Wir haben wahnsinnig viel für diesen Podcast uns vorgenommen. Also heute wird nicht so viel lamentiert, sondern argumentiert. Und an meiner Seite ist jemand, der war am Samstag, wie ich, ziemlich lange wach. Ja. Hallo Mario.
Ja. Hallo Fabian. Was hast du da gerade imitiert? Wann das irgendwie? Hast du das am Samstag so wahrgenommen? Irgendwelche Rufe da in der Halle?
Nee, ich habe den ESC eigentlich, oder ich finde, dass die ganze Aufführung sehr gemächlich ist und ich glaube, man könnte auch die, es war schon kürzer als im Vorjahr, aber es sind trotzdem 5 Stunden und 15 Minuten, die Verleihung andauert. Man könnte das vielleicht noch ein bisschen sportlicher gestalten.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die Leitungen ja eigentlich mit dem ersten Anruf geöffnet sind, aber ob man dann am Hinterher nach dem letzten Auftritt nochmal 30 bis 45 Minuten zum Anrufen braucht.
Ja, weil vor allen Dingen, wenn dann noch nicht mal Celine Dion auftritt. Also alle haben es gehofft, sogar Stefan Raab ist letztendlich davon ausgegangen, weil er sich eingebildet hat, dass er sie irgendwie im Taxi oder so gesehen hat. Aber letztendlich ist sie dann doch nicht aufgetreten und deswegen gab es auch gar kein Highlight dann innerhalb dieser Überbrückungspause und deswegen hat sich das schon ziemlich gezogen, da stimme ich dir zu, ja?
Ja, allerdings muss ich sagen, das Opening war irgendwie jetzt nicht so gut wie die
lahm.
Letzten Jahre.
Also das war ja
mit Sportlern das ja ein bisschen aufzubauen.
Genau, ja.
Ja, aber man hat dann versucht, auch den Witz zu machen, so von wegen, Nemo hatte den Pokal letztes Jahr schon kaputt gemacht. Aber man muss ja auch mal sagen, diese Trophäe ist ja eigentlich nichts wert.
Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie so Plexiglas oder so. Aber
ja, aber gibt es irgendjemanden, der diese Trophäe als wirklich, also es ist keine schöne Trophäe. Und,
ach ja, da könnte man zwiegespaltener Meinung sein. Also ich finde, die ist schon schöner als so mancher Fußballpokal. Aber ich stimme dir insofern
ja,
zu, dass ich
von
diese
Club-WM.
Club-WM, das gucke ich gar nicht, weil das ist so ein Wettbewerb. Also es gibt ja inzwischen irgendwie tausende Wettbewerbe, die irgendwie inzwischen als wichtig erachtet werden, die letztendlich nur komplett aufgeblähte Kommerzscheiße sind. Also Club-WM gucke ich gar nicht. Aber ja, also ich finde zum Beispiel, ja gut, der Champions-League-Pokal, der wirkt für mich fast schon so ein bisschen billig, weil der hat so irgendwie so, wirkt so blechern. Hm. Deswegen finde ich diese ESC-Trophäe, wo sich dann teilweise auch so ein bisschen dann diese Lichter drin reflektieren von der Bühne, gar nicht so schlecht, aber ja, er wird jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich aus einem hochwertigen Stoff irgendwie hergestellt sein.
Ja, aber ich glaube jetzt nicht, wenn du bei Nemo zu Gast bist, dass die Leute dann sagen oder seine Gäste, hey, kann ich unbedingt mal die ESC-Statue in der Hand halten, wie beim Oscar? Sondern es ist halt einfach,
so.
Ja, es ist halt
ja,
die ESC-Statue.
Ja, vielleicht nicht, ja. Aber immerhin ist es schöner als dieser Comedy-Preis, wo dieses hässliche Ei irgendwie im Regal steht und man sich irgendwie denkt, ist das jetzt wirklich ein Preis oder ist das eher ein Sexspielzeug? Menschen, die den Comedy-Preis vielleicht nicht so kennen, die müssten da dann vielleicht erstmal drüber nachdenken, ja.
Oh, ich hab die Woche mal wieder die Höhle der Löwen gesehen und das tut mir leid für diesen kleinen.
Ich dachte jetzt, Fokal. Du kommst auf Sexspielzeug zu sprechen.
Ja, eben. Da war nämlich.
Ach so,
nämlich,
da war
Dildo
oder
so
wie?
Ja, Moment, lass mich so kurz aussprechen. Und zwar haben die so ein Ding vorgestellt, dass du in deinen Grill reinbauen kannst, in deinen Außengrill, wo du dann zum Beispiel dein Steak mit Bier oder Cola bespritzen kannst und es sieht aus wie halt so, ja, halt so eine Spritze. Kostet 96 Euro Und das habe ich dann in die Welt
96.
Boah. Ja, 96. Und das kannst du auch mit jedem anderen Dinge viel leichter machen. Das habe ich dann in die Welt rausgetweetet. Und dann hat es keine 10 Minuten gedauert. Dann hat einer gemeint, falscher Markt. Ja, in der Fetischszene wird das wahrscheinlich das Produkt schlechthin.
Das kann sein, ja. Ja, aber das ist auch so lustig. Es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, erinnerst du dich daran, bei Höhle der Löwen wurde vor etlichen Jahren mal dieses Porridge vorgestellt. Was ja eigentlich auch nur aufgequillte Haferflocken sind mit Trockenobst.
Und mit 40 Cent kostet, beim Aldi.
Ja, kann ich mir selber, wenn ich mir eine, also ich mache das immer selber. Ich kaufe mir einfach selber eine Packung Haferflocken und frisches Obst oder Obst aus dem TK und da bezahle ich dann wesentlich weniger für. Und wenn ich dieses Original, in Anführungsstrichen Original Porridge kaufe von Three Beers oder wie das heißt, bezahle ich 4 Euro oder 5 Euro für eine Packung. Also das ist ein Witz, ne?
Das ist ein Witz, ja. Ja, was ja allerdings jetzt nicht ein Witz war, muss man ja auch sagen, war die komplette Show beim ESC, vor allem die Bühne. Die fand ich recht cool. Und
okay,
ich war so ein bisschen überrascht. Man hat ja zum einen jetzt auch diese Flaggenparade, die aber auch, also
genau,
man hat die letzten Jahre irgendwie, finde ich, den ESC schon aufgebläht. Man hat diese Postkarten eingeführt, dann diese Flaggenparade. Daraus gibt es dann halt auch noch ziemlich viel. Dann gibt es ja noch Unterbrecherwerbung, wo dann auch noch irgendwelche Künstler auftreten. Es ist schon, muss man sagen, recht vollgepackt. Ich finde es auch Wahnsinn, dass da in Deutschland im Durchschnitt, muss man ja immer sagen, 9 Millionen Menschen dabei waren. Ich fand die Moderation von Hazel Brugger und Sandra Stuter fand ich gut.
Okay.
Ich hatte ein riesiges Problem mit unserer Kollegin Michelle Hunziker, weil die völlig überflüssig war. Also es tut mir leid, aber sie schien nicht so wirklich eingebunden zu sein und war dann als großer Star, war sie dann mehr oder weniger die Backstage-Reporterin.
Ja, das hat mich auch verwundert, dass sie dann letztendlich diejenige war, die die Gespräche in der Blue Box oder in diesem, wie nennt man das, in diesem Bereich, wo halt Green Room, danke, geführt hat. Aber vielleicht deswegen, weil sie mehrere Sprachen beherrscht und so, keine Ahnung.
Ja, aber das war ja noch viel schlimmer, weil dann hat sich ja Michelle Hunziker beispielsweise mit Lucy Corsi, dem Italiener, unterhalten. Aber man könnte vielleicht sagen, der Italiener, man macht es leichter, dass man sich auf Italienisch sich unterhält.
Ah, sie hat dann Englisch,
dann,
ne?
Übersetzt. Ja. Sie hat dann auf Englisch, mit jedem hat sie Englisch gesprochen.
Ja.
Auch mit Abo und Tina.
Das stimmt, ja.
War dann auch, muss man sagen, gute Gedanken, schlecht ausgeführt. Und wenn man dann so einen teuren Star irgendwie nur für einen Green Room einkauft, okay. Eigentlich hätte man sie nicht gebraucht.
Ja, vielleicht, also ich glaube, 2 Moderatorinnen hätten letztendlich dann gereicht, ne? Aber ich finde ja auch, also ich gebe dir generell recht, dass ich die Shows auch immer, auch speziell in diesem Jahr, zu überladen finde und auch zu lang. Und das hat auch angefangen bei mir, wie bei dir auch, dass ich so diese, wie bei so einer Einlaufzeremonie bei den Olympischen Spielen, wo dann die ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihren Fahnen reinkommen, das hat so schon Anfang irgendwie so Fahrt rausgenommen, ne? Weil das war wahnsinnig lang und ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass man mal da schneller einsteigt und man auch wirklich irgendwie direkt schon am Anfang merkt, ja, hier ist Zug drin, hier ist Dynamik drin, wir legen hier direkt los. Und ich glaube, generell würde es dieser Veranstaltung extrem gut tun, wenn die so ein bisschen kurzweiliger wäre. Und ich weiß jetzt nicht, ob es normal ist, aber dieses Mal ging es ja tatsächlich bis 1 Uhr. Und da
dachte ich auch bis 1.30 Uhr.
Ja.
Letztes Jahr.
Letztes Jahr sogar noch länger, okay.
Genau, ja. Ich war überrascht, als ich auf die Uhr geguckt habe, dass der Gewinner schon um 1.15 Uhr feststand.
Ach so.
Und was natürlich auch so ein Punkt ist, also diese Postkarten, die sind zwar schön, Allerdings sind es ja die allergleichen Szenen, die du schon im Halbfinale anguckst. Also ich weiß, dass die anderen Länder das vielleicht auch nicht ein bisschen langweilig finden. Und wenn du dann auch als Deutscher das angeguckt hast, fand ich es auch ein bisschen schwach, weil auch Thorsten Schorn hat einfach das Gleiche gequasselt wie beim zweiten Halbfinale.
Ja, das habe ich gar nicht gesehen, von daher. Ja, also es hat sich ein bisschen gezogen wie Schweizer Käse, ne? Das muss man sagen. Ja, und generell, ich finde auch, klar, es ist eine europäische Veranstaltung und irgendwie sollen alle mit eingebunden werden und irgendwie sollen so viele Länder wie möglich die Chance bekommen, sich dazu präsentieren. Aber ich finde halt auch, dass so 25 Länder, boah, das ist schon ein Brett.
Und, aber es ist gut.
Ja, vielleicht ist es gut, dass es so ist, aber ich würde mir, also ich glaube, also ich hätte mir immer irgendwie so gewünscht, boah, mach doch bei 20 echt einen Punkt. Also so vor meiner gefühlten Wahrnehmung, wo ich so denke, du guckst dir so viele Auftritte nacheinander an und irgendwann hast du so eine Schwelle, wo du sagst, boah, jetzt ist aber echt, und das ist bei mir spätestens bei 20 definitiv erreicht, dieser Punkt. Also so rein von der Empfindung her, so von der sinnlichen Wahrnehmungsempfindung, fände ich es wahnsinnig gut, bei 20 einfach einen Punkt zu machen. Auch in puncto Kurzweiligkeit der Sendung. Aber ja, es gibt sicherlich Gründe, auch sehr idealistische Gründe, das nicht zu machen. Und muss aber trotzdem sagen, ich es gut fände, wenn man irgendwie Maßnahmen ergreift, um die Geschichten teilweise ein bisschen dramaturgisch zu kürzen und schneller durchzukommen, mehr
vielleicht Zug reinzubringen, Splitscreen-Werbung. Die
ganze Veranstaltung.
Splitscreen-Werbung und dafür dann halt auch drei Acts, die nicht auftreten, weniger.
Ja, das wäre vielleicht dann schon mal eine Maßnahme, ja.
Vielleicht dann auch mehr Product Placement, vielleicht im Hintergrund, wenn die Moderatoren sprechen.
Aber warum willst du mehr Product Placement da reinbringen?
Ich will, dass die Sendung an sich, also es gibt ja immer wieder Länder, die haben finanzielle Probleme. Es gibt ja auch ein paar Länder, die nehmen auch nicht teil, weil sie sagen, das ist uns zu teuer. Und wenn wir auch jetzt mal uns darüber unterhalten wollen, zum Beispiel, habe ich immer so das Gefühl, die ARD will gar nicht gewinnen, weil da müssen ja 9 ARD-Anstalten sich darauf einigen, nächstes Jahr ein gemeinsames Event zu machen, und es muss ja finanziert werden. Das heißt, sowas wie ein Radio Bremen, was ja eh schon Verlust macht, soll dann theoretisch, ich sage jetzt mal, 100.000 Euro Budget abklemmen. Also, das klingt jetzt ganz böse.
Aha, jetzt verstehe ich das überhaupt. Du öffnest mir gerade die Augen.
Ja, ich glaube, wenn du es beim ZDF haben würdest, das ZDF hat halt einfach ein Budget, ich sage jetzt mal, von 600 Millionen, und wenn davon jetzt 30 Millionen für den ESC genommen werden, dann machen die halt einfach 6 Filme weniger und 3 Serien. Aber wenn du natürlich 9 Anstalten hast, die sich darauf einigen müssen, dann kann ich mir vorstellen, dass die halt einfach sagen, ach komm, 8 Millionen gucken doch eh zu, Platz 8 ist doch ganz nett, was wollen wir mehr?
Ich wollte gerade sagen, ja, vielleicht hast du, war das ein lang ausgeheckter und weitgreifend geplanter Plan und ein strategischer Schachzug, dass die ARD gesagt hat, die haben sich diesen Boxkampf angeguckt von Raab und haben direkt gesehen, boah, dieses Comeback, ne, also das wird nicht gut. Lass uns den Mann verpflichten für ein ESC, damit wir unser Ziel sichern, dass wir das auf gar keinen Fall gewinnen.
Also das glaube ich jetzt an dem Punkt nicht, aber ich habe mir halt schon gedacht, also sie müssen es machen, es gibt keine Ausrede schlechthin, aber sie haben dann wahrscheinlich sich auch gedacht, so nachdem die ersten Folgen von seiner Sendung liefen, ja, also nächstes Jahr müssen wir nicht den ESC irgendwie, also ein paar Rückstellungen bilden.
Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, ich muss auch, also ja, da hast du recht, ich muss sagen, wir hatten noch mal über die Moderation eben gesprochen, das hattest du angerissen. Mir hat da mit Abstand auch am besten Hazel Brugger gefallen. Sie hat auch teilweise so ein bisschen Kritik gekriegt, weil manche meinten irgendwie so ein bisschen von der Körperhaltung bei ihr. Ja, es nicht so optimal war, wo ich zwar schon auch zustimme, also sie hat so ein bisschen was in ihrer Körperhaltung irgendwie so ein bisschen hölzernes, aber das ist halt sie, ne? Und das ist halt irgendwie so ein bisschen ihre körperliche Gegebenheit. Aber die Art und Weise, wie sie es inhaltlich gemacht hat, das fand ich halt total super, weil sie war spontan, sie hat Humor da reingebracht, sie hat Selbstironie da reingebracht und ich fand sie an sich auch irgendwie, also ich fand, man hat ihr jetzt nicht unbedingt angemerkt, dass sie so extrem aufgeregt wäre, was ich vielleicht am Anfang befürchtet hatte, weil ja, sie hat einmal Wer stiehlt mir die Show moderiert, gastweise, aber das ist ja natürlich nochmal eine andere Nummer. Aber ich finde, sie hat es erstaunlich souverän gemacht und hat da was Frisches für mich reingebracht. Klar, vielleicht könnte sie an ihrer Körperhaltung noch arbeiten, sicherlich, wenn sie jetzt den Anspruch an sich stellen würde, häufiger zu moderieren. Aber insgesamt hat sie mich positiv überrascht. Und ja, die anderen fand ich, also Hunziker, die hat halt immer so ein bisschen so was Staatstragendes. Das schätze ich an ihr in gewisser Art und Weise, aber trotzdem bekommt dann das teilweise so ein bisschen.
Ja, also es hätte mich zum Beispiel auch nicht überrascht, wenn Michelle Hunziker damals bei der Papstwahl erstmal rausgekommen wäre und gesagt hätte, wer der Papst ist. Also, wie du schon sagst, staatstragend.
Ah ja, klar. Ja, teilweise bekommt es dann sowas sehr theatralisch Aufgesagtes irgendwie und wirkt dann teilweise so ein bisschen steril, künstlich. Ja, deswegen fand ich es auf jeden Fall wichtig, dass man diesen Konterpart von Hazel da mit drin hatte, die das Ganze so ein bisschen auflockert dann, das war wichtig. Und die andere, die fand ich relativ blass, also die hat das solide gemacht, okay, aber mich hat teilweise so ein bisschen genervt, dass das bei der mir am stärksten aufgefallen ist, dass sie teilweise vom Prompter abgelesen hat und sie dann immer so ganz leicht an der Kamera vorbeiguckt. Also nicht, dass man nicht direkt als Zuschauer so diesen direkten Augenkontakt hat, sondern dass der so leicht, ganz leicht verfehlt wird, weil man so neben der Kamera herguckt und das finde ich wahnsinnig nervig. Also ich finde, das ist wahnsinnig, also jetzt nicht, weil ich sage, das ist so unsouverän oder nicht nur deshalb, sondern auch, weil das optisch unangenehm ist, weil du selber dann als Zuschauer so in diese visuelle Situation gerätst, dass du schielen musst. Und auf Dauer ist das sehr anstrengend für die Augen und deswegen, das ist zum Beispiel auch das Problem bei Raab, dass der das ja auch immer hat, dass der dann irgendwie so und noch stärker unten an die Kamera vorbeiguckt Richtung der Karten und das ist ja, einfach auch extrem ja, der hat noch Karten, obwohl das haben sie bei TV Total auch, ja, auf jeden Fall ist das optisch sehr unangenehm und das ist sehr anstrengend, rein sinnlich ist das sehr anstrengend. Oder rein physisch ist das sehr anstrengend, wenn du das lange gucken musst, weil du die ganze Zeit dann schielst selber. Deswegen hat mich das bei der teilweise ein bisschen genervt, aber generell, ja, okay war es. Ja,
da ist ja die CDU besser und moderner heutzutage drauf.
Ja, der Merz hat einen Prompter, ne, wo der dann immer...
Und vor allem so geil war noch so als ja, jetzt Kanzler, vorher Kanzlerkandidat, dann irgendwie so noch reingerufen, irgendwie so, ja, da sind ja schon wieder Rechtschreibfehler drin, Leute, gebt euch mal ein bisschen Mühe.
Ja.
Ist aber auch was, die Rechtschreibfehler wegmoderieren.
So ein kleiner Teleprompter, so ein kleiner Prompter-Diktator, der Merz.
Ja, aber es soll ja schon irgendwie die Satzstruktur einigermaßen passen und wenn du schon einen Prompter hast, dann soll der nicht irgendwie... Der Moderierende so spontan noch die Fehler rauskorrigieren.
Ja, aber, das ist wahr.
Was ich jetzt noch sagen muss zum ESC, was mir wieder sehr gut gefallen hat, und es gab dieses Jahr keine Probleme, sondern es lief alles wunderbar. Man konnte in jede Stadt schalten, zu jedem Sender. Es war wie immer live. Ich würde mich tatsächlich immer mal mehr freuen, vielleicht auch noch ein bisschen... Bei anderen Ländern finde ich es immer ein bisschen schade, wenn du dann einfach, wenn die vorm Greenscreen stehen und dann wird halt irgendwie die Hauptstadt
eingeblendet.
Ich finde es schon irgendwie besser, wenn man da irgendwie draußen wäre, aber dass man halt immer 12 Points nur noch vergibt, im Gegensatz zu früher, muss ich sagen, finde ich super. Und
ja, ist kurz.
Ich habe es mir sogar dieses Jahr mal zur Aufgabe gemacht, weil ich habe mir mal, soll ich sagen, aus Langeweile, ich habe mir mal die ganzen Zahlen und Statistiken des ESCs rausgenommen vor einem halben Jahr und habe dann eben errechnet, dass jedes Land 58 Punkte vergibt. Und wir haben eben dieses Jahr, ich muss gerade nachgucken, wie viel hatten wir?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir 15.
Wir hatten, geworden.
151 hatten, oder sowas?
Nee, wir hatten 37 Länder. Also kannst du ja berechnen, 58 mal 37 sind 2146 Punkte. Diese Punkte werden durch die Jurys vergeben. Dann würde man denken, dass die gleiche Punktzahl im Zuschauervoting vergeben wird. Das ist falsch, denn es gibt ja noch die weltweiten Zuschauer als Teilnehmer 38. Also kannst du 58 Punkte hinzuzählen und im zweiten Teil werden 2204 Punkte vergeben und insgesamt werden 4400 knapp vergeben. Aber du kannst dann hinterher hingehen beim zweiten Halbfinale und kannst dann mit dem Taschenrechner alles runterrechnen. Und in diesem Fall hättest du zum Beispiel die Chance gehabt, kurzfristig auf Israel als Gewinner zu tippen. Aber okay, der vollkommene Wahnsinn war ja, dass die Schweiz ja 0 Zuschauerpunkte bekommen hat.
Ja, das ist richtig.
Und das hat die ganze Spannung ja nochmal komplett umgeworfen.
Ja. Ja, du hast da gerade sehr viele Zahlen genannt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin irgendwie so in der Mitte ausgestiegen gerade, weil ich es nicht mehr nachvollziehen konnte. Aber ich muss sagen, das, was mich stört, ist, dass ja diese Verkündungen von den einzelnen Leuten in den jeweiligen Städten, dass das dann die Jurypunkte sind, die verteilt werden. Und ich finde, das ist ja was sich irgendwann mal geändert hat. Und früher war das anders, glaube ich, ne? Dass die dann die Publikumspunkte eigentlich verteilt haben oder genannt haben. Und ja, ich finde halt, dass das eher passend ist. Also wenn ich zu irgendwelchen Vertretern in irgendwelche Länder und Städte schalte, erwarte ich eigentlich, dass die mir das Ergebnis der Leute, die da leben, verkünden. Der Öffentlichkeit, weil ich die so als Repräsentatoren der Öffentlichkeit wahrnehme. Und dass die dann aber die Jurypunkte vergeben, finde ich eigentlich so rein inhaltlich gesehen ein bisschen irritierend. Weil die Jurypunkte würde ich erwarten, dass das die Jury selber verkündet oder halt in so einem sehr förmlichen Prozess die Jurypunkte einfach genannt werden. Und dass es jetzt so umgekehrt ist, finde ich so ein bisschen suboptimal. Also generell hat so dieses neue, in Anführungsstrichen neue Punkteverfahren ja schon seinen Reiz und auch seine Spannungsvorteile, sage ich mal. Aber so rein vom Inhaltlichen her finde ich es nicht so ganz passend und
aber auf jeden Fall ist es. Bis 1997 waren ja Jurypunkte völlig normal. Und zwischen 2009 und 2015 gab es dann oder haben dann ja die einzelnen Personen immer die Punkte vergeben, die zu 50% durch Telefonabstimmung und durch 50% ja durch die Jury vergeben okay, ja haben. Mhm. Ich muss aber trotzdem das jetzige Verfahren einfach verteidigen, weil es viel spannender ist.
Ja, also aus Spannungsgründen gebe ich dir recht, hat es seine Vorzüge.
Man kann ja auch mehr diskutieren, man kann ja auch sagen, wie kann es denn nur sein, dass keiner, wirklich scheinbar, keiner fand die Schweiz gut, aber sie landeten ja doch irgendwie mit 70 Punkten im vorderen Bereich.
Ja, weil die Jurypunkte anders entschieden hat, ne?
Genau, also ich aber sag was jetzt mal unterscheiden, warum sind unsere Jurypunkte? Und da kannst du dann durch die einzelnen Länder durchgehen und sagen, was hat die geritten? Haben die Leute vielleicht auch keine Ahnung? Und da entstehen ja doch heutzutage mehr Diskussionsgrundlage, dass man auch sagen ja, kann, klar, oh Gott, jetzt haben wir, ich sag jetzt mal ein Beispiel, weil er noch nie dabei war, ich sag jetzt einfach mal Lotto King Karl, ja? Jetzt war der vielleicht immer dabei und wenn der immer dabei war, hat er zum Beispiel immer für ganz schlechte Songs für, ich sage es mal, England abgewotet, die alle Kacke fanden. Dann kann ich ja zum Beispiel irgendwann auch mal darauf zurückführen, dass Deutschland immer schlechte Punkte vergibt, weil theoretisch Lotto King Karl immer in der Jury drin sitzt. Und das ist halt mit dem jetzigen Modus halt schon besser rauszuarbeiten, dass wir halt auch sagen können,
theoretisch ja.
Ja, also da müssen wir was dran ändern. Da haben wir immer so einen Abweichler, der völligen Nonsens kommentiert.
Ja, klar. Aber ich glaube, deswegen wird die Jury auch immer durchgewechselt, ne? Dass eigentlich sowas dann letztendlich nicht der Fall ist. Aber du hast generell natürlich recht, dass das Diskussionspunkte bietet und diese Diskussionspunkte ja irgendwie vielleicht dann auch ihren Reiz haben. Klar.
Und ich muss ja auch gestehen, also ich war beim ESC 2011, da war es ja schon sehr offensichtlich, dass Aserbaidschan gewinnt. Und ich weiß noch, 2010 war ich tatsächlich in der Diskothek und die haben dann kurzfristig das noch live übertragen. Und dann habe ich halt so, war ein Kumpel mit dabei, war noch so ein Dritter neben uns, kein Mensch hat den gekannt, ich habe den in meinem Leben nie wieder gesehen. Und ich habe einfach mal gesagt, hier hol mal 3 Stühle und mach mal hier irgendwas. Und zum nächsten habe ich an die Bar geschickt und habe gemeint, hier organisier mal für uns Bier und Schnaps. Halt mal so 3 Schnaps. Ich meine, werden wir auch mal 12 Punkte bekommen. Und ja, da war halt irgendwie nach 20 Minuten klar beim Punktevergeben, dass wir mehr als dreimal Punkte bekommen. Und deswegen musste man da dann auch zurückschrauben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei so viel Feierei, also die letzten 10 Minuten des ESCs 2010, also nüchtern war ich da nicht mehr.
Ach so, weil man
da so viel angestoßen hat, genau.
Ja, ja, klar.
Und hier noch angestoßen und hier wieder 12 Punkte, das war schon eine Feierei. Und es war halt dann auch sehr lange erkennbar, dass Lena eigentlich einholbar vorne ist.
Ja, genau. Ja, klar. Ja, sollen wir noch so ein bisschen eingehen?
Halt so. Ja.
Ja, ja, klar, sicher. Ja, ich sehe es auch zwiegespalten, absolut. Aber ja, hat auch seine Vor- und Nachteile, da stimme ich dir schon zu. Sollen wir mal inhaltlich noch so ein bisschen über den Act, also über ABBA und Tina sprechen?
Ja, sie hatten eine furchtbar miese Performance beim zweiten Halbfinale. Sie haben es zum Glück beim Finale nochmal rausgerissen, also das Halbfinale, viele Töne nicht getroffen. Auftritt nicht so gut. Ich fand auch generell den Auftritt jetzt, ich weiß auch gar nicht, warum die da so einen Auftritt geprobt haben, so oft, wie ich in der Doku gesehen habe. Denn dass dann Abor, glaube ich, ist der
Abor ist der Mann, ja.
Genau. Dass der dann mit seinem Instrument einfach nur mal hochgeht Cello, und sie dann runtergeht. Ja, das war für mich Gogolores.
Stimmt, ja, ja. Also ich muss auch sagen, erstmal so rein von der Bühnenperformance hat es mich jetzt in der Fassung, also in der Finalfassung, die ja anscheinend, ja klar, natürlich auch im Halbfinale dann schon präsentiert wurde, nicht richtig überzeugt, weil ich fand, es hat so ein bisschen stelzern gewirkt und sehr einstudiert. Und genau was du sagst, also so dieser Punkt, wo sie dann eben an ihn herantritt und er dann aufsteht und er geht dann nach hinten. Und dann ja, glaube ich, auf so ein Podest, was sich irgendwie zwischen diesen zwei Boxenlautsprechern befunden haben muss, ne? Und sie sich dann praktisch an seine Stelle auf diesen Stuhl gesetzt hat. Ja, das hat alles irgendwie so sehr wahnsinnig eingeübt gewirkt, ne? Und dann auch irgendwie nicht so richtig schön aus einer Bewegung heraus irgendwie. Also mich hat es nicht richtig überzeugt, weil ich finde, so eine Performance, die soll ja eigentlich auch Gefühl transportieren und irgendwie Emotionen wecken, ne? Mhm. Und wenn das dann aber so hölzern wirkt, dann wird genau das natürlich irgendwie so verfehlt. Und deswegen hat mich so die Performance an sich auch nicht überzeugt. Und muss aber auch sagen, dass letztendlich ich das Bühnenbild auch nicht so super fand, weil es gab dann so diese Explosion am Ende, wo dann irgendwie so eine Rauchwolke irgendwie so zwischen diese Lautsprecher aufgestiegen ist und irgendwie so ein Flammen wurden irgendwie simuliert. War eine ganz nette Idee. Aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man dieses Feeling mit dem Selfie-Stick, ich glaube, das wurde ja etabliert im Halbfinale vom Vorentscheid. Da haben sie ja mit so einer Selfie-Performance gearbeitet, wo, glaube ich, die Kamera so simuliert war als Handy, in das Tina dann reingesungen hat. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass diese Ästhetik noch ausgebaut worden wäre und praktisch beibehalten worden wäre, weil das fand ich eigentlich schon ganz nett und ich auch fand, dass man da was hat, was es vielleicht so noch nicht gab. Und was auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat und auch sowas ist, was irgendwie so ein bisschen was auslösen kann, weil das hat einfach irgendwie so eine gewisse Ästhetik, die man beim ESC vielleicht nicht irgendwie vermuten würde. Und so fand ich, hatte man jetzt was, was relativ austauschbar war, so vom ganzen Bühnengeschehen. Und deswegen, ja, es ist ja auch immer der gleiche, der das macht für Deutschland, ne? Zum Beispiel hatte ich gelesen, dass das wieder genau der gleiche Choreograf war, der auch, und auch Bühnenbildner, ich glaube, das geht dann so ineinander über, der das auch letztes Jahr gemacht hat für Isaac, Always on the Run, und da vor die Jahre auch schon. Und ich stelle mir halt die Frage, wenn Deutschland eigentlich beim ESC neue Impulse setzen will und Erneuerung schaffen will bei den eigenen Acts, und das die Jahre davor. Ja, genau, richtig. Und wenn man dann merkt, es hat die Jahre vorher irgendwie halt nicht so gezündet, im wahrsten Sinne des Wortes, warum führt man dann nicht auch eine Veränderung auf der Position herbei? Also das fand ich wahnsinnig schade. Hat mir dann nicht eingeleuchtet, wieso man da nicht irgendwie versucht, mehr frische Ideen reinzubringen, weil du siehst ja schon, dass auch gerade dieses Bühnenarrangement und das, was auf der Bühne passiert, wahnsinnig mitentscheidend sein kann. Also guck dir mal an, was Nemo letztes Jahr abgezogen hat, als der auf dieser rotierenden Scheibe stand und sich gedreht hat und dann von dieser Scheibe abspringt und irgendwie über die Bühne rennt im Halbkreis. Fand ich ja wahnsinnig beeindruckend. Und ich finde, gerade auch bei seiner Performance dieses Jahr, habe ich so gemerkt, wenn der dann nur starr auf der Bühne steht und nicht diese ganzen Bewegungsabläufe hat und dieses sehr dynamisch aufgeladene, dann geht dem Song schon was ab. Und deswegen glaube ich schon, dass eben das auch ein Erfolgsfaktor war. Oder bei Loreen, wo sie bei Tattoo irgendwie so zwischen diesen Bühnenelementen liegt, die dann von oben aufeinander zufahren, ne? Also das sind ja alles solche Faktoren. Und jetzt auch beim Gewinner, bei JJ, der irgendwie so auf so einem simulierten Schiff steht irgendwie und das dann anfängt irgendwie zu ruckeln in den Wellen und er sie die irgendwie dann diese Bewegungen mitmacht und die Kamera das dann auch stilisiert und du dann irgendwie so das Gefühl hast, zumindest in so einer überzeichneten Form, dass er sich auf diesem Schiff irgendwie befindet und in diesen starken Wellengang gerät. Das sind halt alles so Sachen, die catchen einen so und die wirken auch den Erfolg mit. Und ich glaube, da, wenn wir da in den nächsten Jahren wieder eine stärkere Schnitte haben wollen, sage ich mal, müssen wir da auch irgendwie was machen. Hallo?
Also. Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich den Song an sich nicht gut fand. Du konntest
meinst du Wasted Love oder von nee, JJ? Nee,
ich wollt Baller sagen, weil da ungefähr Baller wird da gesungen, aber du kannst den Rest nicht mitsingen, weil du den zum Teil auch gar nicht so wirklich verstehst. Es war jetzt irgendwie, der hat auch außerhalb der Hookline war der jetzt nicht besonders einprägsam.
Da würde ich dir widersprechen, aber ja.
Ja gut, aber 15er ist, nee, 17er ist 17er. Ich fand es auch ein bisschen lustig, was Thorsten Schorn erzählt hat. Irgendwie Deutschland und Österreich machen dieses Jahr gemeinsame Sache. Also
ja, das fand ich auch. Quatsch. Also das hat das dann nochmal verwässert irgendwie.
Also Österreich ist doch angetreten und hat sogar gewonnen. Also vielleicht sollten wir mal Thorsten Schorn auf den Stuhl der Wahrheit setzen und sagen, hallo Herr Schorn, wenn die Aussichten nicht so gut sind, dann reden Sie es doch vielleicht nicht irgendwie ganz schön herbei. Und natürlich kann man jetzt auch mal auf das Auswahlverfahren gehen mit Stefan Raab, wo man einfach sagen kann, also mir wirkte das alles im Februar ziemlich gehetzt. Die Österreicher, die gewonnen haben, haben das intern bestimmt.
Ja, genau.
Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch Israel, die da, ich glaube, die hatten 10, 15 Vorentscheid-Songs. Folgen, Shows
mit 15, wow.
Die, okay. Also die machen das, also die sind ja Zweiter geworden.
Ja.
Und deswegen, ich weiß nicht, ob es da wirklich so eine wirkliche Marschrichtung gibt. Also Stefan Raab hat auch mal auch jetzt zuletzt gesagt, manchmal dauert es 15 Sekunden, da weiß man, das wird ein Hit oder das wird kein Hit. Vielleicht müsste man dann aber auch, und das war ja schon eigentlich immer so der Vorwurf an Raab, dass er dann, dass es dann dieses seltsame im Finale im ARD ja dieses erstmal dieses Juryfinale gab und dann erst das Zuschauervoting. dass man dann halt einfach offen kommuniziert und sagt, nee, wir haben jetzt den Kandidaten gefunden, wir ändern jetzt die Show oder wir machen alles generell ein bisschen offener. Aber man geht halt schon immer gleich so in dieses Shows rein und sagt, man will so ein faires Abstimmungsverfahren machen. Aber dann sollte man halt sich halt irgendwas überlegen, was halt wirklich passt. Und wenn man von was nicht überzeugt ist, dann sollte vielleicht auch Stefan Raab das auch einfach offen in der Sendung kommunizieren, statt sich hinzustellen und dann kurzfristig noch im Finale ein Halbfinale einzuführen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das kurzfristig war. Also
es war nicht
geplant. Es ist halt schwierig, wenn du ein Zuschauervoting machst und die Zuschauer stimmen dann über was ab. Und okay, du bist dann vielleicht nicht so davon überzeugt oder hast irgendwie Gründe anzunehmen, dass vielleicht ein anderer Song beim ESC vielleicht besser funktionieren würde und torpedierst dann die Zuschauerabstimmung, das kannst du nicht machen. Also da gehen die Leute ja total auf die Barrikade und deswegen musst du das Ergebnis dann hinnehmen. Und
ja, sind sie ja so ein bisschen Feuerschwanz. Oder war es Feuerschwanz?
Ja. Ja, Feuerschwanz war dann so, dass sie die dann vorher rausgenommen haben, ohne das Zuschauervoting. Ja.
Genau.
Ja, gut, okay. Aber man kann darüber diskutieren, über das Abstimmungsverhalten, inwieweit das dann der Casus Knactus ist, ob Deutschland dann gewinnt oder nicht, weiß ich nicht. Ich will hier nochmal festhalten, dass ich finde, dass ich Baller immer noch für einen geilen Song halte. Ich habe mir den gerne angehört. Ich finde, das ist ein Ohrwurm. Was man dann sagen muss, ist, dass er vielleicht dann so zum ESC nicht so gepasst hat. Und dass er vielleicht auch so, gerade für die Masse, ich habe im Nachhinein dann gelesen, dass beim ESC natürlich auch viele ältere Leute zugucken. Also was heißt ältere Leute? Dann vielleicht so Leute, die eben über 40 sind, über 50 sind. Und dass Baller natürlich schon eine sehr junge, spezielle Zielgruppe hat, was eben so ein Club-Song ist, der irgendwie so in Elektro-Clubs irgendwie oder in Techno-Clubs irgendwie gespielt wird, ne? Und das sehr juvenil ausgerichtet ist, der Song, dass es dann halt schwierig hat. Das hattest du ja auch geschrieben in deinem Artikel, so eine gewisse Anschlussfähigkeit zu gewährleisten, ja. Aber trotzdem, ich finde es immer noch einen geilen Song und ich bin total dagegen, dass man jetzt irgendwie diesen Song ganz generell irgendwie so komplett runterkloppt. Bin ich gar nicht irgendwie der Meinung. Was ich nochmal sagen will, ist, was ich glaube, wo sozusagen noch Luft nach oben war, ist in der Ausstrahlung von ABBA und Cina. Ich finde, dass den beiden noch, das kann noch kommen, noch so ein bisschen dieser Star-Appeal fehlt, den Lena damals schon hatte. Also ich finde auch so, das hat man dann bei der Bühnenpräsenz gemerkt, dass gerade auch die Tina teilweise so ein bisschen Schwierigkeiten auch hat, direkt in die Kamera zu gucken. Also bei Lena war das einfach so, wenn die vor der Kamera steht, hast du direkt gemerkt, die bündelt die Energie. Also die hat so eine Aura, ist ja generell aktuell beliebt, irgendwie über Aura zu sprechen, eine Aura und eine Ausstrahlung, wo die direkt alle Blicke irgendwie auf sich lenkt, wenn die einen Raum betritt oder wenn die ein Interview gibt, was sagt und einfach in ihrer speziellen Art und Weise. Und da muss ich doch sagen, das geht der Tina so ein bisschen ab. Also die wirkt schon so ein bisschen sehr schüchtern und unsicher und der Abor eigentlich relativ farblos, weil
und dann noch diesen leichten Wiener Dialekt, der...
Ja, den haben sie eben.
Ja, aber
sind halt Wiener.
Ja, aber
was heißt auszusetzen an einem Dialekt? Das ist doch...
Ja, das ist genau
so. Abbiete, hat die Conchita Wurst auch.
Ja, aber es wirkt dann nicht immer ganz so schön. Das ist genauso wie der Berliner Slang, wo man auch sagt immer, Leute, das ist kein Slang, ihr seid einfach unfreundlich.
Ja, und weiß ich nicht.
Also ein bisschen das Wienerisch wirkt halt immer so ein bisschen... Ja, es wirkt halt normal nicht ganz so begeisterungsfähig wie Lena damals vor der Kamera.
Nee, das hast du. Das ist ein Punkt. Da gebe ich dir recht. Begeisterungsfähigkeit und so eine gewisse Euphorie, weißt du, aus sich heraus eine Euphorie zu erzeugen und die dann auch auf die Zuschauer zu übertragen. Und das ist dann ja auch ein Faktor, der dann bei der Bühnenperformance greift. Und das muss ich leider auch sagen, dass so bei der Bühnenperformance der Funke auf mich halt nicht übergesprungen ist. Und das ist halt aber ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, ne? Also genauso diesen Punkt, der Funke muss überspringen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen Nachhilfe nehmen, in Deutschland, weil wenn du jetzt zum Beispiel auch gerade guckst Nemo oder auch Conchita Wurst oder eben auch dieses Jahr JJ, waren das Leute, die eine enorme auch stimmliche Präsenz haben. Also welche Leute haben denn in den letzten Jahren gewonnen? Die stimmlich ein richtiges Brett waren, die stimmlich extrem starke Anlagen hatten, um auch mit der Stimme zu variieren. Es haben oft Songs gewonnen, wo sozusagen verschiedene Stimmlagen nacheinander Raum gegriffen haben, also wo mit den Stimmlagen gewechselt wurde, extrem, wie dieses Jahr auch. Und das begeistert die Leute bei so einer Live-Performance. Und vielleicht müssen wir wirklich dahin kommen, dass wir unsere Acts in erster Linie nach dem stimmlichen Vermögen stärker auswählen. Ich meine, wir müssen uns vor Augen halten, Fabian. Dieses Jahr hat ein Countertenor gewonnen. Der ist, glaube ich, bei der Wiener Staatsoper angestellt, ja? Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Das heißt nicht, dass ich sage, wir müssen auch jetzt den nächsten Countertenor nehmen, weil der gewonnen hat. Und das heißt dann automatisch, dass der dann auch für uns gewinnt. Aber mehr in die Richtung zu gehen, wirklich außergewöhnliche stimmliche Fähigkeiten ranzuziehen und dann erst zu gucken, hey, was lässt sich da für ein passender Song finden? Weil ich glaube, genauso haben es die Österreicher gemacht. Und ja.
Man muss vielleicht da auch noch beachten, die ARD hat zuletzt ja auch, wie auch in diesem Jahr, immer auf Nachwuchs gesetzt. Vielleicht muss man, wenn man gewinnen will, ja, halt auch mal so offen sein und sagen, wir holen uns als Wildcard noch 3-4 andere, wie du schon sagst, die einfach für uns starke Stimmen sind.
Ja, richtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man, Entschuldigung, muss man überlegen, wie man da dran geht. Es gibt auf jeden Fall viel Experimentierfläche, ne? Weil viel zu verlieren haben wir nicht. Und also ich würde mich aber auf jeden Fall trotzdem freuen, wenn Stefan das weitermacht. Aber man muss irgendwie doch nochmal versuchen, das Ganze inhaltlich irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken, glaube ich. Also wenn man jetzt, das hatten wir ja auch schon tausendmal, jetzt nächstes Jahr wieder das genauso aufgezogen wird wie dieses Jahr, ist es nicht nur dramaturgisch langweilig, sondern du läufst halt auch Gefahr, dass du wieder in die gleichen, das hast du ja auch betont, wieder in die gleichen sozusagen Casting-Fallen tappst, wie dieses Jahr auch. Also rein organisatorisch vom Ablauf im Entscheidungsprozess. Und da muss man dann einfach gucken, ne, dass man da nochmal rangeht. Ja.
Ja, also wir müssen auch mal überlegen, theoretisch hat Elton 25% des ESC-Vorentscheid-Gewinner ausgemacht, wo man sagen muss, ja, und auch die Begründung von Stefan Raab, dass er Elton dabei haben möchte, ist halt einfach, tut mir leid, schlecht. Ich kann auch nicht meinen besten Buddy irgendwie mitnehmen und sagen, du suchst jetzt mal den ESC raus.
Das ist es.
Und dann vielleicht halt auch mal, also auch die Sendungen waren ja viel zu aufgebläht mit viel zu vielen Cast, du konntest ja nicht sagen, du, jetzt spiel mal den Song und dann spiel mal den Song und wir probieren hier mal was. Vielleicht muss man da vielleicht auch in den ersten zwei Folgen wieder mehr in Richtung Popstars gehen, mehr als Dokumentation anlegen.
Richtig. Habe ich auch gerade gedacht. Mein Gedanke war gerade, vielleicht muss man die ganze Show nicht unbedingt als Studioshow, also sozusagen das, wie so eine DSDS-Motto-Show die ganze Zeit irgendwie aufziehen. Also, dass live in einem Studio gesungen wird, in einem Fernsehstudio und das eine Bühnenperformance ist direkt, sondern tatsächlich, wie du sagst, ne, dass man im Studio arbeitet, dass man den Coaching-Prozess irgendwie zeigt, dass man verschiedene Etappen durchgeht. Also von einem Gesangscoaching, Vocal Coaching, dass man dann übergeht mit, wie wird die Choreografie, also das Tanzen eingeübt.
Oder noch viel besser eigentlich, wie damals Stefan Raab Satellite von einer großen Balladennummer umgeschrieben hat zu dem Stück mit dem Lieder, was gewonnen hat.
Ja, gut, das war halt dieses Jahr eben die strategische Entscheidung, dass gesagt wurde, wir wollen auf selbstgeschriebene Songs abheben. Ne? Also wir wollen uns auf selbstgeschriebene Songs fokussieren. Gut, kann man auch drüber diskutieren. Ne? Also es gibt deswegen viele Punkte, die man diskutieren kann.
Castet von mir auch schon im August SWR, macht wirklich so eine Doku-Show. Kann man ja im Januar dann mit den 2-3 Live-Shows beginnen, wo man dann halt auch dann sieht oder halt auch mit den Künstlern zusammengearbeitet hat. Weil es bringt halt nichts irgendwie die Künstler oder neue Künstler jetzt bis zu dreimal auf die Bühne zu stellen und dann sagen, so, aber jetzt genau haben wir den Gewinner für den ESC.
Ja, sicher. Man kann über, kann man drüber nachdenken, ne? Das. Ja, aber es gibt ja nicht nur den ESC, der bei Rapp eine Rolle gespielt hat und wo er sozusagen einen Nackenschlag bekommen hat, sondern auch mit Bezug zu seiner noch frischen RTL-Karriere und seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million. Die wird ja auch abgesetzt, Fabian. Schock.
Ja, also vielleicht gibt es eine Neuauflage, Du gewinnst hier nicht die 10.000 Euro. es ist halt einfach wirklich, ich sag dir, dann überlegst du dir ein Konzept für eine Sendung. Und am Ende, das wäre irgendwie als, ich sage es mal ganz böse, als kommen die Leute bei Wer wird Millionär nicht über die erste Runde hinaus, beziehungsweise sie kommen noch nicht mal auf den Stuhl. Und Günther Jauch müsste irgendwie 20 Fragen jedes Mal abfeuern. Also es funktioniert überhaupt nicht, weil man, es tut mir leid, aber ich glaube, man hat sich überhaupt keine Mühe gegeben. Genauso wie die Titelmelodie einfach schon zum dritten Mal verwendet wird. Es ist alles einfach billig zusammengeschustert. Und ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, ich gucke mir diesen ganzen Scheiß von Stefan Raab auch nicht mehr an. Weil
wirklich,
es ist nur okay. Ja, also vielleicht nochmal die neue Sendung. Aber ich habe mir letztens jetzt auch nochmal gedacht, gucke ich mir nochmal das an. Und ich habe dann auch nochmal in Chefsache reingeguckt und es war so schlecht eigentlich gemacht. Es ist wirklich überhaupt hingeschissen bis zum geht nicht mehr. Doch, es ist doch wieder, Stefan Raab geht in die Fußgängerzone und belabert Leute. Es ist
noch, ach so, das meinst du jetzt, Jahren, diese, sowas, du meinst jetzt, was sie aus Basel gesendet haben.
Ja,
da genau, muss man dann das meine ich.
Ja, ja. Und jetzt tut mir leid, dass es halt so ein Rant ist. Aber dann mach doch was, wenn du Elton mitnimmst. Dann mach doch mal was völlig Neues. Das habe ich ja auch in 2 Minuten, habe ich das Konzept erfunden. Die Gönnerkönner. Erfinde in der Zuschauer oder mach in der Fußgängerzone Leute glücklich. Aber ich habe es letzte Woche ja auch schon erzählt. Dann ist Stefan Raab da und erzählt irgendwie so einen Witz, keiner lacht. Und von Elton kommt dann das Todesurteil, muss man dabei gewesen sein.
Ich sag mal, das, was ich spannend finde an der Geschichte ist, was ich mich gefragt habe, dass Inga Leschek, also die Programmchefin von RTL, ja da so in die Offensive gegangen ist und das sozusagen verkündet hat, ne? Und damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir sind damit quotentechnisch nicht so zufrieden, wie es sein sollte. Also die Quotenausbeute, die entspricht nicht unseren Ansprüchen und die reicht nicht aus, um das Ganze fortzusetzen. Deswegen starten wir jetzt ein neues Format. Weil so in der Aufsetzung, wie wir sie jetzt haben, funktioniert das Ganze nicht. Und das hat mich gewissermaßen... Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat mich gewundert, vielleicht so ein bisschen, dass sie da das Ganze verkündet hat und dass nicht sozusagen Raab derjenige war, der da die Initiative ergriffen hat und dann gesagt hat, ja, du gewinnst hier nicht die Million, merke ich gerade, habe ich nicht so richtig Bock, das weiterzumachen, ich will noch mal was anderes ausprobieren und da könnt ihr euch drauf freuen, ich mache im Herbst was Neues, also dass er selber die Zügel in der Hand behält und das Ganze irgendwie verkündet und das mehr sozusagen, also er praktisch die Deutungshoheit irgendwie behält, ja, und dann praktisch nach vorne geht. Das hat mich ein bisschen gewundert und ich habe mich dann gefragt, wie das Ganze wohl hinter den Kulissen abgelaufen sein mag in der Entscheidungsfindung und in der Kommunikation. Also ob Raab das nicht wollte und das sozusagen an Leschek übergeben hat, das dann nach außen zu tragen, oder ob das sozusagen Leschek und die RTL-Führung das auf ihre Kappe genommen haben und gesagt haben, nee, wir sind diejenigen, die das jetzt kommunizieren. Finde ich spannend, weil ich mir schon die Frage stelle, ob das dann nicht so ein bisschen knirscht auch im Gebälk. Also wie das dann Raab mitgeteilt wurde, ob er auch davon überzeugt ist von dieser Entscheidung oder ob das praktisch eine Entscheidung ist, die dann gegen ihn getroffen wurde und gesagt hat, du Stefan, du musst jetzt was anderes machen oder wir wollen, dass du jetzt was anderes machst. Fände ich spannend und das ist im Interview nicht so richtig zum Tragen gekommen, ne?
Ja, und ich sag nochmal, Mario Barth hatte nur einmal eine schlechtere Reichweite. Das war da aber eine Wiederholung letztes Jahr zu den Olympischen Sommerspielen am Samstagabend. Es tut mir wirklich leid. Ich gucke zwar, ich habe nicht Mario Barths Humor, aber der ist halt dann doch erfolgreicher beim Gesamtzuschauer.
Ja, aber was ist jetzt die Lösung? Dass du häufiger Mario Barth zeigst? Ich glaube auch nicht, dass das so erfolgreich sein wird. Also von daher, ich finde, wenn sie schon mindestens schon mal die Entscheidung treffen, und so scheint es ja jetzt zu sein, das Ganze auf den Comedy-Part zu beschränken. Also Leszek hat ja gesagt, dass diese Hybrid-Geschichte nicht funktioniert, auch mit dem Spielpart dann im Anschluss.
Ach was.
Ja, weißt du, was wer hätte Frau das Leszek gedacht?
Auch, weißt du, was Frau Leszek auch gesagt hat? Wir hätten die Sendung von niemandem gekauft, außer von Stefan Raab.
Ja, das sagt also viel aus.
Die ist ja reingegangen mit, na, das Konzept ist eigentlich so beschissen, dass wir eigentlich gar nicht daran glauben, wenn es jemand anderes machen würde.
Ja, ich sag jetzt mal, ist scheiße gelaufen, muss man schon auch so festhalten, ja, ohne Frage. Aber ich sag jetzt mal, wenn man jetzt dann zumindest schon mal die Entscheidung trifft und sagt, man nimmt diesen ganzen Game-Part raus, beschränkt es auf den Stand-Up, was dann hoffentlich auch, jetzt kommt wieder meine Raucherstimme durch, ich muss gleich erst wieder eine puffen, Fabian.
Okay.
Kommt raus, ja, dass man zumindest die Sendung, oder hoffentlich dann auch mit der Entscheidung verbunden, dass man die Sendung beschränkt auf eine Stunde, damit wären auf jeden Fall schon mal zwei Entscheidungen getroffen, die extrem Abhilfe schaffen würden, ohne zu sagen, dass dann gleich alles toll ist und das dann auf einmal total erfolgreich ist, weil wenn der Stand-Up sich nicht auch verbessert, dann ist auch wieder die Chance nicht gut, ja. Da muss ich auch was tun, das ist nicht die Frage. Aber das wären auf jeden Fall schon mal zwei Faktoren, die Milderung verschaffen würden. Und generell finde ich auch gut an der Sache, dass praktisch diese Prämisse, dass Stefan in einer Show gegen Kandidaten in Spielen antritt, dass die wirklich dem Samstagabend vorbehalten bleibt. Weil das ist ja immer noch eine Stärke. Also zum Beispiel diese Show Stefan und Bulli gegen irgend so einen Schnulli, finde ich, ist immer noch eine Show, die man zwischendurch ganz gut gucken kann. Und wenn man da wieder sagt, dass man die Konstellation wirklich auf einige wenige Abende im Jahr beschränkt, dann kann man das auf jeden Fall stärken. Und was den Rest betrifft, ob das eine Zukunft hat oder nicht, weiß ich nicht. Und sonst bin ich weiterhin der Überzeugung, dass es neue Ideen, Samstagabend-Ideen für Raab braucht, die da ihn in ein originelles, neues, innovatives Korsett setzen oder Rahmen setzen mit neuen, innovativen Spielprinzipen. Und wenn man das macht, dann kann das ein Aufschlag sein für Events, Samstagabends-Events, einige Abende im Jahr. Was dieses Regelmäßige betrifft, habe ich ja schon mal länger gesagt, glaube ich, würde er sich einen Gefallen tun, wenn er sich da selber rauszieht, was er aber offensichtlich nicht will, weil er anscheinend sich da was beweisen will, irgendwie auch gegen Puffpuff und sagt, der hat jetzt mein altes TV Total und ich will aber zeigen, dass ich eigentlich immer noch ein besseres TV Total machen kann als er. Das scheint irgendwie eine Ego-Geschichte zu sein. Muss er dann selber entscheiden. Aber das vielleicht nochmal so dazu.
Genau, wir sind jetzt aber auf jeden Fall am Ende.
Wir sind durch. Meine Stimme ist auch am Ende. Genau. Ich muss erst einen Schluck Wasser trinken. Ich muss erst gleich mehr Whisky genehmigen, Fabian. Das geht nicht mehr anders.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder dann zum Thema Seinfeld.
Genau. Ja, wir sprechen über Seinfeld und da könnt ihr gespannt drüber sein. Genau. Das wird schön. Wir sprechen über Hupen.
Ja, genau.
Vielleicht, wir sagen noch nichts anderes. Wir sprechen über Seinfelds Hupen. Also, ob das was Erotisches ist oder nicht, ihr findet das nächste Woche selbst heraus. Viel Spaß dabei.
Genau.
Ciao.
Bis dann. Ciao.